Sagen Sie mal, jetzt mal ernsthaft. Haben Sie sich einzig mal schon Gedanken gemacht über eine berufliche Veränderung?
Nein.
Könnten Sie sich vorstellen, Adjutant des Bundespräsidenten zu sein?
Wozu? Wer eine Null in Klammern setzt, ändert doch nicht ihren Wert.
Ja. Nein. Hören Sie. Nein. Sie.
Was denn?
Jedenfalls weiß ich.
Raumport Nummer 113 B, Retina-Display. Hallo und herzlich willkommen zum 113 Bieten. Das klingt jetzt doof. Kompott, den ich am heutigen Montag, dem 14. Juni 2010, aufgenommen habe. Bei diesem Podcast handelt es sich eigentlich um den Kompott 113, der hätte werden sollen, wenn nicht 113 die Krankenhausgeschichte hätte werden müssen. Deswegen 113b, weil das passt so schön zu den Kalenderwochen. Ja, ich weiß, stimmt nicht ganz. Den ich jedenfalls am heutigen Montag, 14. Juni, aufgenommen habe. Wir haben jetzt gerade...
It is 14.33.
Jawohl, ja. Und aufgenommen habe ich den, nachdem ich erstmal mich nochmal beim Augenarzt vorbeigetragen habe, da dann diverse Medikamente aufgeschrieben bekommen habe, die ich unbedingt brauche. Unter anderem Augentropfen, unter anderem ganz wichtig den Cortisonquatsch. Wenn man den weglässt, wäre ja blöd. Und enthält all die Meldungen, die mir im Krankenhaus über den Weg gelaufen sind, die ich unbedingt noch irgendwie in einen richtigen Podcast packen wollte. Weil wenn ich damit jetzt noch bis Freitag gewartet hätte, dann wäre es echt spät geworden. Das Intro, ganz nebenbei, kommt aus der neuesten Anstaltssendung, Neues aus der Anstalt Nummer 36. Und hat schon, als ich das irgendwo bei YouTube gesehen habe, mich zu einem Schmunzeln gebracht. Aber ja. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich Politikmeldungen verstecken, die nicht nur von der Regierung kommen, als wir da hätten erstmal ein Zensur-Update, die Hooligan-Datenbank, auch bekannt als Gewalttätersport. Israel hat sich wieder mit Meldungen eingebracht. Auch Sarrazin konnte seine dumme Fresse nicht halten. NRW ist mit dabei und auch Kirchenpfeifen. Und natürlich mir. Karlik, 17 Grad, immer noch Broken Cloudsiege und immer noch milde Grüße. Der Wind macht entweder 7 bis 19 oder 11 km/h aus dem Northwest. Die 17 Grad fühlen sich an wie 17. Ist okay, sag ich. Bis auf, dass hier der Schulhof gerade ein bisschen laut ist, aber ich kann ja bei Gelegenheit auch wieder umdrehen. Weil ich nehme diesen Teil genau da auf, wo ich mit Teil 1 auch schon angefangen habe. Naja, nicht ganz. So, da bin ich dann wieder. Ach siehst, das habe ich eben gar nicht gesagt. Egal. Da bin ich dann wieder. Mit allem, was nicht die Regierung an Politik ist, als wir da hätten. Meine Fresse, ist der Outliner heute gerade wieder mal lahmarschig. So, und da hätten wir erstmal die Zensurecke. Cecilia verteidigt sich nämlich, habe ich bei Golem gefunden. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström hat heute vor EU-Justizministern ihre Pläne für Internetsperren verteidigt. Internetsperren gegen Kinderpornografie bedeutet keine Verletzung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit, sagte Malmström. Auch wenn IT-Spezialistinnen diese umgehen könnten, seien sie trotzdem ein wirksames Mittel für die Mehrheit. Malmström hatte Ende März 2010 einen Vorstoß für europaweite Internetsperren unternommen. Im Richtlinienentwurf der EU-Kommission hieß es: Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass der Zugang zu Websites mit Kinderpornografie gesperrt werden kann. Der Vorschlag soll nach seiner Genehmigung in einen einzelnen EU-Staaten umgesetzt werden. Mhm. Dazu sagte Alvar Freude, Mitgründer des Arbeitskreises gegen Internetsperren und Zensur, AK Zensur, Malmström setzt diesen rhetorischen Trick immer wieder ein. Das Argument bleibt falsch. Als weltweit geächtete Straftaten können Verbreitung und Konsum von Bildern vergewaltigter Kinder niemals unter die Meinungsfreiheit fallen. Was ganz nebenbei auch nie jemand behauptet hat. Was allerdings sehr einfach ist, wenn man dann erstmal eine schöne Zensurinfrastruktur hat, ist, dass Inhalte, die tatsächlich unter die Meinungsfreiheit fallen, mehr oder weniger versehentlich wegzensiert werden. Ja, und dann teilweise eher weniger. Weil wenn man erstmal eine Zensurinfrastruktur hat, dann wird die ganz schnell missbraucht werden. Und wer das nicht will, baut keine Zensurinfrastruktur. Das hat Zensilia immer noch nicht gerafft. Das will die nicht raffen. Das ist genau wie bei Zensursula. Die hat das auch bis zum Schluss nicht gerafft. Im Kampf gegen die Darstellung sexueller Gewalt gegen Kindern seien Internetsperren der falsche Weg, sagte Freude. Sie behindern die Strafverfolgung und helfen den Tätern, sich vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden zu schützen. Malmström lässt sich instrumentalisieren, um eine Zensurinfrastruktur zu schaffen. Die mag wirtschaftlichen und politischen Interessen dienen. Dem Kinderschutz dient sie nicht. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch sei damit nur ein vorgeschobener Grund, so der Datenschützer. Dazu fällt mir nur ein Eck. Ist so. Hat er recht. Ist eine Meldung von Freitag, 4. Juni. Dann verhindert die FDP übrigens auch nochmal eine Debatte. Ich meine, hallo, die FDP, ne? Zensurgegner, offiziell, immer total dagegen vor der Wahl. Nach der Wahl, nun ja, lange hat's nicht gehalten. Auch von Golem im Bundestagsunterausschuss Neue Medien werden drohende Überwachungspläne der EU nicht behandelt. Das teilt die Sprecherin der Grünen für Netzpolitik, Tabea Rösner, mit. Es wurden die Anträge der Oppositionsfraktionen zum Zugangserschwerungsgesetz und unser Antrag, keine Vorratsdatenspeicherung über den Umweg Europa, gegen die Stimmen von Grünen, Linken und SPD von der Tagesordnung abgesetzt und auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Beraten werden sollten damit auch Entwürfe von Gesetzen der Opposition zur Aufhebung von Zugangsbeschränkungen in Kommunikationsnetzen, Klammer auf Internetsperren, Klammer zu. Dies geschah, so Rösner, obwohl der Unterausschuss Neue Medien sich in der Vergangenheit als ein Gremium etabliert hatte, in dem auch strittige Themen ausführlich diskutiert werden konnten. Dass die Absetzung der Tagesordnungspunkte mit den Stimmen der Union und FDP und unter Vorsitz eines Liberalen erfolgte, irritierte angesichts der bürgerrechtlichen Ziele der FDP. Naja, die bürgerrechtlichen Ziele der FDP müssen halt hinter den Steuersenkungen zurückbleiben. Die FDP hat nur noch nicht realisiert, dass mit Steuersenkung nichts wird. Na, jetzt blöken sie halt rum, keine Steuererhöhung. Das ist ja fast so gut wie eine Steuersenkung. Oder anders ausgedrückt, die Freiheitlichkeit der FDP hat ungefähr, sagen wir mal, einen Tag nach der Wahl aufgehört zu existieren. Und das einen Tag gebe ich denen auch nur, weil sie es ja geschafft haben, dass das Zensursula-Gesetz nicht angewendet wird, damit man nämlich nicht vom Bundesverfassungsgericht dagegen klagen kann. Tolle Helden. Auch der netzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Klingbeil, kritisierte die Absetzung der Behandlung der Themen Internetsperren und Vorratsdatenspeicherung. Dies sei trotz vorheriger Absprache unter allen Fraktionen in letzter Minute erfolgt. Nachvollziehbare Gründe wurden hiervor nicht geliefert, so Klingbeil. Hintergrund sind die drohenden Neuauflagen der Internetsperren und der Vorratsdatenspeicherung von EU-Kommission und Parlament. EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström will europaweit Internetsperren errichten. Die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass der Zugang zu Websites mit Kinderpornografie gesperrt werden kann, was Bürgerrechtler als Plan zum Aufbau einer Zensurinfrastruktur ablehnen, der untauglich zum Schutz der Kinder sei. Zwar wurde am 2. März 2010 die Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland für verfassungswidrig und nichtig erklärt, doch eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006 schreibt europaweit die Vorratsdatenspeicherung weiterhin vor und könnte Deutschland zur Wiedereinführung der verdachtslosen Datensammlung zwingen. CDU und CSU wollen die Massenüberwachung mit einem neuen Gesetz schnell wieder einführen. Die FDP ist dagegen, wird allerdings bei Gelegenheit noch umkippen. Dass die irgendwie einen Antrag zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung dann blockieren, wage ich erstmal zu bezweifeln. Fällt in die Kategorie won't happen. Na, oder anders ausgedrückt, das freiheitlich in FDP, das ist nur vorgeschoben. Das ist reine Verarsche. Das ist schlimm, wenn selbst Kinder schon so schwerhörig sind, dass sie in einer Lautstärke rumbrüllen müssen. Aber ja. Zudem sammeln die beiden konservativen EU-Abgeordneten Tiziano Motti und Anna Zaborska Unterschriften von Europaparlamentariern für einen Vorstoß, der die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung auf Suchmaschinenanfragen vorsieht. Das ist die Geschichte smile29.eu, wo es im Wesentlichen nur heißt, helfen Sie mit, diese armen Kinder zu schützen, indem Sie die direktive Blafasel mit Nummer unterstützen. Direktive Blafasel mit Nummer muss man sich auskennen, um rauszufinden, dass das im Wesentlichen die Vorratsdatenspeicherung ist und dass das darum geht, die Vorratsdatenspeicherung für Suchmaschinen einzuführen. Ne? Wegen, weil das bräuchte man ja, um Kindern zu helfen. Dass dummerweise die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie bisher gelebt wurde, niemandem geholfen hat, das ignorieren wir einfach mal. Jimmy Schulz, FDP-Obmann im Unterausschuss Neue Medien, räumte gegenüber golem.de ein: Wir haben uns entschlossen, die Anträge zu schieben, weil wir auf die Entscheidung des in beiden Angelegenheiten federführenden Rechtsausschusses warten wollen. Entgegen den Darstellungen der Opposition gäbe es aber keinen Zeitdruck, so Schulz. Das Sperrgesetz sei dank der FDP außer Kraft gesetzt und es gäbe damit auch keine Zensurinfrastruktur. Weil das Sperrgesetz, was verfassungswidrig außer Kraft gesetzt wurde, ja nicht innerhalb von 5 Minuten, nämlich mit einem Brief ans Bundeskriminelle Amt, wieder eingeführt werden kann, ne? Aber hey, also ich finde die FDP-Pfeifen inzwischen einfach nur noch lächerlich. Schlicht und ergreifend. Also das mit dem Freiheitlich, das haben die nie wirklich ernst gemeint. Wie war das von wegen Westerbrille stellt sich hin und sagt, hier steht die Freiheitsstatue der Republik. Na Mensch, da steht die aber nicht besonders gut. Kann dem mal jemand die Beine weghacken? Ich habe gerade keine Axt zur Hand. Der Koalitionsvertrag gilt nach wie vor ebenso wie die Stellungnahme der Bundesregierung gegenüber dem Bundespräsidenten, ja, wo die Bundesregierung im Wesentlichen sagt, das Ding sei verfassungskonform. Wenn es doch verfassungskonform ist, dann lasst es doch wenigstens mal lang genug gelten, dass man es mal nach Karlsruhe tragen kann, damit da nämlich Leute, die Ahnung von dem Thema haben, was verfassungskonform ist und was nicht, es sich mal angucken können und dann sagen, passt oder passt nicht. Solange Karlsruhe da nicht drüber geurteilt hat, können die sich alle immer nur hinstellen und sagen, wir meinen aber, das könnte eventuell, möglicherweise, vielleicht. Aber ja. In beiden steht löschen statt sperren. Klammer auf, gilt nur für ein Jahr, steht im Koalitionsvertrag, Klammer zu. Zumindest das, was ich so vom Koalitionsvertrag in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob der Herr Schulz irgendeinen anderen Koalitionsvertrag gelesen hat. Dann würde mich die genaue Stelle mal interessieren, dann gucke ich es mir auch nochmal aus der Nähe an. Nee. Daran gibt es nichts zu rütteln, versicherte Schulz. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger habe die Haltung der Bundesregierung in Sachen Netzsperren darüber hinaus auch in aller Deutlichkeit gegenüber Malmström kommuniziert. Weswegen sich da trotzdem nichts dran ändern wird. Dann soll sie es halt so lange kommunizieren, bis Frau Malmström realisiert, was abgeht. Däh. Also ich finde die nur noch lächerlich, diese Pfeifen. So, dann hätten wir eine Meldung aus Kiel, die jetzt doch nicht zensieren wollen, habe ich aus dem Heise-Ticker gefischt. Schleswig-Holstein will Glücksspiele auch für private Anbieter öffnen und plädiert für eine Lockerung der geltenden Regeln. Notfalls will die Kieler Koalition aus CDU und FDP auch im Alleingang aus dem geltenden Glücksspielstaatsvertrag aussteigen. Wenn die anderen Bundesländer nicht beziehen und es beim strikten staatlichen Monopol bleibt, ziehen wir das auch alleine durch, kündigte CDU-Fraktionschef Christian von Bötticher und sein FDP-Kollege Wolfgang Kubicki am Mittwoch in Berlin an. Vor allem die FDP macht seit Jahren Druck für die Privatisierung des deutschen Wettmarkts und hat dies in Parteitagsbeschlüssen wiederholt verlangt. Bla 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 bla. Der spannende Teil ist, wo haben wir es denn? Der Kieler Vorschlag lässt einige Punkte offen. Dazu gehört die Regulierung von Automatenspielen auch außerhalb der Casinos, weil das der Bereich mit dem nachweislich höchsten Suchtpotenzial sei. Ebenfalls noch nicht festgelegt haben sich die Koalitionspartner auf Strafen für Anbieter. Blabla. Anders als in einzelnen Medienberichten zunächst befürchtet, enthält der Vorschlag kein Szenario zur Blockade unlizenzierter ausländischer Angebote. Allerdings lässt der Vorschlag aus Kiel die Ausgestaltung einer Sperrdatei offen, in der Spielsüchtige sich eintragen können. Also es steht nicht drin. Heißt nicht, es kommt nicht, sondern es steht im jetzigen Entwurf nicht drin. Und in einen Entwurf ist sowas 5 Minuten vor der Abstimmung ja doch noch vielleicht mal ganz schnell reingeschrieben. Aber hey, immerhin, derzeit ist so etwas nicht geplant. So, und Österreich will jetzt auch zensieren. Durch Sperren auf DNS-Ebene sollen Webseiten mit kinderpornografischem Inhalt schwieriger erreichbar gemacht werden, wenn sie nicht leicht gelöscht werden können. Dafür haben sich die Vertreter von SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ, also aller im österreichischen Parlament vertretenen Parteien, mit Ausnahme der Grünen, ausgesprochen. Dies ist Teil einer Feststellung des EU-Unterausschusses des Nationalrats. Das Gremium begrüßte damit den Entwurf einer EU-Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie. Der Deutsche Bundestag hatte sich im Mai gegen den Richtlinienentwurf gestellt. In der österreichischen Ausschlussfeststellung heißt es, Webseiten zu sperren sei eine weitere mögliche Maßnahme, Kinderpornografie zu bekämpfen. Keinesfalls dürften dadurch aber die Anstrengungen zur Löschung von kinderpornografischem Inhalt aus dem Internet nachlassen. Johannes Jarolim von der SPÖ und Heribert Donnerbauer von der ÖVP meinten, dass es aber Sperren geben müsse, weil das Löschen in Drittländern oft schwierig sei. Oder anders ausgedrückt, die schwafeln denselben dummdreisten Scheiß, den Censilia schwafelt, den Zensursula geschwafelt hat. Sie bringen immer und immer und immer wieder genau dasselbe Argument, was schon 10-mal widerlegt wurde. Ja, dieses Mal allerdings aus Österreich, und was aus Österreich kommt, das muss ja stimmen, ne? Das kann ja gar nicht anders als stimmen. Oder anders ausgedrückt, bla bla bla, wir wollen die Zensur, bla bla. Na, also ich meine, langsam wird's langweilig. Langsam können sie sich mal neue Argumente einfallen lassen. Welche, die noch nicht widerlegt sind. Na, aber hey, Österreich. Ist toll. So, dann gibt's die Hooligan-Datenbank, auch bekannt als Gewalttätersport. Die ist am Freitag, 4. Juni, dann doch tatsächlich mal vom Bundesrat beschlossen worden. Na, weil bis dahin war diese Datenbank ausweislich mehrerer Gerichtsurteile verfassungswidrig rechtswidrig. Die hätte es nicht geben dürfen. Jede einzelne Person, die da eingetragen war, hätte sich einzeln dagegen gerichtlich wenden können, dass sie da eingetragen ist. Natürlich wurde man natürlich nicht mitgeteilt, wenn man da eingetragen war. Also hätte sich jede einzelne Person erstmal rausfinden können, ob sie drinne steht, wenn sie drinne steht, sich gerichtlich dagegen wehren, Recht bekommen und aus der Datenbank rauswerfen lassen können. So, und jetzt hat der Bundesrat dann also brav mal irgendwie so ein generisches Blabla, Datenbanken sind toll, Blabla, abgenickt. Und damit ist jetzt auch diese Datenbank auf einmal legal. Na, also das Geschwalle, was da Spon irgendwie hatte, von wegen, das Ding könne demnächst gelöscht werden, hat sich dann im Nachhinein jetzt also mal als heiße Luft rausgestellt, so wie es ja damals auch schon kommentiert hatte. Na, so frei nach dem Motto, ja, jeder könnte sich einzeln rausnehmen lassen. Also eben Gewalttätersport, nebst vielen anderen Warndateien des Bundeskriminellen Amtes, hat jetzt mal eine rechtliche Grundlage. Oder anders ausgedrückt, das Bundeskriminelle Amt hat im rechtsfreien Datenraum agiert. Um mal den Begriff in den Mund zu nehmen. Na, weil es gab keine Grundlage, auf der die Daten gesammelt haben. Jetzt haben sie eine Grundlage. Wenn sie jetzt weiter sammeln, dann ist es also sogar legal. Ausnahmsweise, zu mir dazu nur einfällt, ein bisschen spät, ne? Also im Wesentlichen ist denen relativ kurz vor der WM mal eingefallen, dass es vielleicht eine tolle Idee wäre, wenn man doch angebliche Gewalttäter irgendwo abhalten will, dass man die Datenbank, auf deren Basis die dann da irgendwo abgehalten werden soll, vielleicht doch nochmal legalisiert. Na, ja. Wobei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann fehlt ein einziges Datum in der lustigen Datenbank, nämlich sowas wie Religionszugehörigkeit. Na, das wäre doch eine schöne Idee, wenn man sowas auch mal wieder in der Datenbank aufnehmen würde. Am besten gleich in der Datenbank über die gesamte Bevölkerung. Weil für den Fall, dass nochmal irgendwie jemand kommt, der Angehöriger bestimmter Religionen massenhaft vernichten lassen will, dann hat das ein bisschen einfacher. Das war damals ja so anstrengend, die alle rauszufinden. Aber immerhin, sie waren großzügig. Ich habe es mir am 5. aufgeschrieben. Wo zum Kuh bin ich jetzt? Da, Finanzbullshit. Finanzminister der G20 wollen Aufschwung schützen. Pusan, die führenden Industrie- und Schwellenländer, wollen den Aufschwung der Weltwirtschaft gegen die jüngsten Schwankungen der Finanzmärkte schützen. Das geht aus einem gemeinsamen Kommuniqué zum Abschluss des zweitägigen Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Länder im südkoreanischen Pusan hervor. Uneinigkeit herrschte unterdessen weiter zur Besteuerung der Finanzmarktsektors und den auch von Deutschland unterstützten Vorschlägen für eine weltweite Bankenabgabe. Bullshit. Von Samstag, 5. Juni. Aber ich fand das so putzigen Bullshit, dass ich ihn einfach mal mitnehmen wollte. Weil, wenn ich mir das so angucke, was sagt die Meldung eigentlich? Die wollen den Aufschwung schützen. Ja, ich will Weltfrieden. Na, also wollen reicht alleine noch nicht. Was wollen die tun? Was tun sie? Nichts? Ja, hey, wenn sie nichts tun, dann können sie diese Aussage gleich dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Ja, das kann ein bisschen weiter weg sein. So, Israel. Israel hat da nämlich noch ein Schiff gestoppt. Und zwar diesmal das unter der irischen Flagge fahrende, den unter irischer Flagge fahrenden Frachter Rachel Corrie. Dabei hätte es dann keine Gewaltanwendung gegeben. Die Soldaten brachten die Rachel Corrie anschließend in den israelischen Hafen Ashdod. Nach einer Inspektion sollen die 1200 Tonnen Hilfsgüter von dort in den Gazastreifen weitergeleitet werden. Wo ich mir dann die Frage gestellt habe, und was machen sie mit der Crew? Wollen sie die ersten ein bisschen foltern und dann vielleicht freilassen? Oder wollen sie sie nur foltern, gar nicht freilassen? Aber dann hieß es irgendwie in den Meldungen ein bisschen später, ja, die würden jetzt auf die Abschiebung warten. Na, also hier gab es dann mal keine Toten, zum Glück. Aber so ein bisschen fischig riecht die ganze Geschichte schon. Wobei das Beste ist noch eine Meldung, ich weiß gar nicht, wo ich die gesehen hatte, ich glaube, Pfeffer hatte die, dass eine deutsche Gemeinschaft jüdischer Personen da auch ein Schiff hingeschickt hat. Ja, und jüdisch wird man ja nach Geburt und nicht nach Annahme. Also von daher, ja, was guckt ihr so? Noch nie jemanden mit dem Aufnahmegerät gesehen?
Das erste Mal.
Na, sowas. Nee, also Pfeffer hatte da irgendwie eine Meldung, dass also jetzt auch aus Deutschland jüdische Personen Hilfsgüter dahin geschickt haben, was dann in die Kategorie, wenn sie das aufhalten, dann wird es wirklich lächerlich, fällt. Na, aber hey, das hat die Israelis doch noch nie gehindert. Genau, Abschiebung. Die pro-palästinensischen Aktivisten, deren Frachter die israelische Marine stoppte, warten auf die Abschiebung in ihre Heimatländer. Der israelische Rundfunk berichtete, die 20 Passagiere seien zum internationalen Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv gebracht worden. Nach mehreren Warnungen hatte die israelische Marine den unter irischer Flagge fahrenden Frachter vor der Küste des Gazastreifens aufgebracht. Also zu gut Deutsch, eventuell noch nicht mal in internationalen Gewässern, wo sie also theoretisch eine Macht gehabt hätten, wobei da dann eben die Frage ist, sind sie Besatzungsmacht? Üben sie diese Macht aus oder sind sie gerade keine Besatzungsmacht? Wenn sie Besatzungsmacht sind, haben sie ja gewisse Pflichten, die sie nicht haben wollen, neben den Rechten, die sie unbedingt haben wollen. Na, also so ein bisschen stinkt die ganze Geschichte trotzdem noch, aber immerhin, es gab keine Toten, Verletzten oder sonst was. So, dann gab es eine Genmaismeldung. Genmais auf Feldern in 7 Bundesländern. In 7 Bundesländern ist trotz Anbauverbots mit Genmais verunreinigter Mais ausgesät worden. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium bestätigte entsprechende Recherchen von Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation spricht vom bisher größten Gentechnik-Saatgutskandal in Deutschland. Betroffen sind laut niedersächsischem Bundesministerium Händler in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Nicht zugelassener Genmais. Da frage ich mich doch, wie kann das denn passieren? Nicht zugelassener Genmais hat nirgendwo ausgesät zu werden. Oder ist das zugelassener Genmais? Moment, hier steht nichts von nicht zugelassen. Von daher könnte es auch zugelassener Soja sein. Und dann ist es wieder Aufregung um, das ist aber böse. Dann soll das EU-Parlament auch die zweite Runde vom SWIFT-Abkommen gerade wieder blockieren wollen. Der Entwurf des neuen Vertrages, den die EU-Kommission mit den USA in den vergangenen Wochen ausgehandelt hat, sorgt bei den Abgeordneten in Brüssel für Unmut. Führende Parlamentarier aus mehreren Fraktionen drohen nach der Lektüre des Textes damit, den Vertrag wie bereits im Februar scheitern zu lassen. Das Europaparlament muss dem SWIFT-Abkommen das US-Fahndern im Kampf gegen den Terrorismus Zugriffe auf die Daten europäischer Bankkunden geben soll, zustimmen. Die Gefahr besteht, dass das EU-Parlament ein zweites Mal Nein sagen wird, sagt der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Alexander Alvaro am Dienstag. Die USA müssten verbindliche Zusagen zum Datenschutz machen. In der Substanz des Abkommens hat sich nur wenig geändert, kritisierte auch der Grünen-Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht. Auch aus den großen Fraktionen von Sozialisten und Christdemokraten kommt Kritik. Die richtet sich vor allen Dingen gegen die lange Speicherfrist der Daten von 5 Jahren sowie dagegen, größere Pakete von Daten ohne Einzelfallprüfung weiterzugeben. Auch das geforderte Klagerecht für betroffene Bürger geht den Parlamentariern nicht weit genug. Und die Abgeordneten fühlen sich jetzt unter Zeitdruck gesetzt, ne, weil die USA tönen ja rum von wegen, ja, jeder einzelne Tag, wo das nicht gilt, da können die bösen Terroristen ja Trilliarden bewegen. Ja, ich meine, wenn die bösen Terroristen schon Trilliarden bewegen können, dann ist das Problem sowieso nicht mehr, ob die das über SWIFT machen, sondern dann ist das Problem, wo kommen die Trilliarden her? Na, aber hey, habe ich mich am Donnerstag eingeklebt. Dann ist auch von Donnerstag gab es die Meldung, Moskauer Behörden räumen Diebstahl an Absturzstelle in Smolensk ein. Da ist also zu gut Deutsch auch noch was geklaut worden. Was dann schon irgendwie die Frage aufwirft, sind da vielleicht auch noch irgendwie, ist noch mehr passiert, als dass nur Sachen weggekommen sind? Ich meine, solange nur Sachen wegkommen, kann man ja immer noch sagen, ja Gott, ist ja nichts verändert worden. Aber irgendwie so ein bisschen komisch ist es schon. Die Kreditkarten eines Opfers seien gestohlen worden. 4 Soldaten seien geständig, sie sollten die Karte des polnischen Präsidenten des Komitees zum Schutz der nationalen Gedenkstätten mitgenommen und dann mit ihnen Geld abgehoben haben. Die Armeeangehörigen hätten bei den Aufräumarbeiten an der Sturzstelle geholfen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, der Verlust werde beglichen. Eine Entschuldigung folge, sobald ein Gericht die Schuld der Verdächtigen festgestellt habe. Die polnischen Behörden hatten über den Diebstahl bereits am Wochenende berichtet. Und erst haben die Russen das zurückgewiesen und dann ist denen aufgefallen, so, ups, lohnt nicht. Ja, ach. So, auch von Donnerstag. EU-Strafen, Defizitsündern drohen schärfere EU-Sanktionen. Luxemburg, überschaubare, überschuldete. Euroländer wie Griechenland oder Spanien müssen sich künftig auf schärfere Strafen einstellen. Die Finanzminister der meisten EU-Länder unterstützen bei einem Treffen in Luxemburg einen entsprechenden Vorstoß von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy. Gleichzeitig erhielt Estland grünes Licht, 17. Mitglied des gemeinsamen Währungsraums der Eurozone zu werden. Zur Vermeidung künftiger Schuldenkrisen bekommt die Europäische Statistikbehörde Eurostat mehr Macht. Ist eine Meldung von Dienstag, warum ich die erst am Donnerstag eingeklebt habe, wäre die andere spannende Frage. Dann gab es eine Meldung, die immerhin ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Nämlich, es gab ja mal den Fall Emily. Die Supermarktkassiererin, die 30 Jahre lang brav beschäftigt war und der dann vorgeworfen wurde, ohne dass es bewiesen werden musste, sie hätte sich Pfandbons im Wert von 1,30 Euro einfach so eingelöst. Und das hätte eine schlimme Vertrauenskrise bei ihrem Arbeitgeber ausgelöst, weswegen sie sofort fristlos entlassen werden musste. Und das Ding, das hat die einfach durchgekämpft. Die ist dann vors Bundesarbeitsgericht gezogen und das Bundesarbeitsgericht hat im Wesentlichen gesagt, naja, also einerseits ist das schon ein böses Vergehen. Andererseits, wer 30 Jahre lang brav war, darf nicht wegen so einer Lappalie sofort gekündigt werden. Eine Abmahnung hätte es auch getan. So, das Arbeitsverhältnis soll offiziell dann wieder bestehen, was im Wesentlichen nichts anderes heißt, als dass die Frau dann immer eine Abfindung kriegen kann. Und bei 30 Jahren Betriebszugehörigkeit ist die Abfindung dann schon nicht mehr ganz trivial. Ist so vom Kern her das, was rauskommen wird. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck muss das eigentlich erst bis zum Bundesarbeitsgericht gehen, bis mal irgendwann jemand einsieht, dass 1,30 Euro für 30 Jahre dann doch irgendwie ein bisschen wenig ist. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, so was so manche Manager aus dem Fenster getreten haben in ihrer Laufbahn. Ne, die fahren dann irgendwie mit dem Dienstwagen so irgendwie durch halbe Landschaft. Da kostet im Zweifelsfall ein bisschen mehr als 1,30 Euro der Verschleiß. Aber hey, ist ja ein Manager, ist ja in Ordnung. Na, oder hier der HSH, nee, nicht HSH, der HEE-Chef, der sich ja jetzt auch Millionen einklagt. Na, wegen, weil ist ja schon alles in Ordnung. Und dann wird da jemand für 1,30 Euro fristlos rausgeschmissen. Aber ja. Dann gibt es die einstweilige Euro-Rettung, habe ich bei Fefe gefunden. Das Verfassungsgericht hat den Eilantrag gegen den Euro-Bailout abgewiesen. Das ist noch nicht der Hammer. Der Hammer ist die Begründung. Seinen Beschluss begründet der zweite Senat mit den Folgen, die ein vorläufiges Verbot deutscher Bürgschaftszusagen für den Euro haben könnte. Krasse Kacke. Geht noch weiter. Würde die Bundesrepublik Deutschland ihre Zusagen zum Euro, zum Rettungspaket auch nur vorübergehend aussetzen müssen, könnte dies nach Einschätzung der Bundesregierung zu einer Vertrauensminderung an den Märkten führen, deren Folgewirkungen nicht absehbar seien. Wenn die Märkte gefährdet sind, ordnen sich Recht und Gesetz unter. Ganz so übel ist es nicht, aber sie haben ja nur den Eilantrag abgewiesen. Die eigentliche Sache wird noch verhandelt. Aber dann ist es zu spät, etwas zu tun. Oder anders ausgedrückt, Fefe hat das Konzept des Eilantrags noch nicht so richtig durchschaut, weil im Wesentlichen wägen die immer ab. Was ist härter, wenn wir es laufen lassen oder wenn wir es jetzt stoppen? Naja, wenn wir stoppen, ist garantiert schlecht. Wenn wir es laufen lassen, ist potenziell das Geld weg. Aber ja, habe ich mir am Freitag eingebaut. Auch von Freitag habe ich mir gebaut, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag ist wie erwartet beschlossen worden. Und ohne gigantische Änderungen natürlich. Es war ja auch schon abzusehen, das Ding kommt so wie vorher beschlossen. Und völlig überraschend wird dann das Kindernet ausbrechen und alle werden doof gucken. Ja, so im Kern. Wobei, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, trotzdem die Landesparlamente jetzt immer noch alle genickt haben müssen, bevor es auch wirklich in Kraft treten kann, weil das sind ja Landesgesetze, die nur rein zufällig alle Bundesländer identisch machen, weil sie sich darauf einigen. Oder anders ausgedrückt, es müsste eigentlich nur ein einziges Bundesland Nein sagen, dann ist es nicht mehr bundesweit einheitlich. Aber nachdem sich niemand trauen wird und alle Parteien, die dagegen sind, nur so lange dagegen sind, wie sie nicht gerade an einer Regierung beteiligt sind, hat das alles keinen Sinn. Schlicht und ergreifend. So, was haben wir denn hier noch? Am Freitag habe ich mir den Sarah Blah noch mal aufgeschrieben. Thilo Sarrazin hat mal wieder zugeschlagen, laut Sporn. Bei einer Veranstaltung der Arbeitskreise Schule Wirtschaft der Unternehmerverbände Südhessen in Darmstadt nutzte der Bundesbankvorstand einen Vortrag zum Thema Bildung, Demografie, gesellschaftliche Trends, um den Zuhörern zu erklären, warum Deutschland in seinen Augen wegen seiner Einwanderer ins Hintertreffen zu geraten droht. Wir werden auf natürlichem Wege durchschnittlich dümmer. Er schließt von sich auf andere, fällt mir dazu ein. Und ja, er wird auf natürlichem Wege immer dümmer, aber viel Platz ist eigentlich schon nicht mehr gewesen. Zitiert die Nachrichtenagentur dpa Sarrazin am Donnerstag. Der 65-Jährige brachte dies dem Bericht zufolge mit Hilfe umfangreicher Zahlen in Zusammenhang mit Zuwanderern aus der Türkei, dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika. Sie wiesen weniger Bildung auf als Einwanderer aus anderen Ländern. Einwanderer bekämen zudem mehr Kinder als Deutsche, sagte Sarrazin. Es gebe eine unterschiedliche Vermehrung von Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlicher Intelligenz, sagte der frühere Finanzsenator Berlins. Vielleicht sollte dem mal jemand verraten, dass Intelligenz übrigens nicht nur vererbt ist. Und dass es übrigens helfen würde, wenn er seine dämliche Scheißfresse mal halten würde. Weil er beweist damit mal wieder weltweit, dass er von nichts eine Ahnung hat und seine dämliche Scheißkackfresse aufreißen muss. Däh. Intelligenz werde von Eltern an Kinder weitergegeben. Der Erbanteil liege bei fast 80%. Und die Zahl hat er sich dann völlig aus dem Arsch gezogen. Einige der Zuhörer reagierten laut dpa mit einem Schmunzeln. Erkennbare Unmutsäußerungen gab es nicht. Bei seinem Vortrag in Darmstadt kritisierte Sarrazin auch die Qualität der Schulen in Deutschland, die stetig abnehmen. Grundschüler lernten nicht richtig rechnen und schreiben. Und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, meinte Sarrazin. Ah, er versucht zu erklären, warum er seine dämliche Fresse nicht halten kann und warum er immer wieder Scheiße labert. Weil Sarrazinchen es ja nicht gelernt hat, deswegen darf Sarrazin es ja auch nicht mehr lernen. Sarrazin, der 2002 bis 2009 Finanzsenator in Berlin war, hat in der Vergangenheit des Öfteren mit provokanten Äußerungen über Zuwanderer und Hartz-IV-Empfänger für Empörung gesorgt. Er hat nicht für Empörung gesorgt, sondern er hat Demagogie betrieben. Volksverhetzung. Da könnte man ihm schon wieder eine Anzeige an den Kopf nageln. In den Kopf nageln. Moment, ich muss mal gucken, ob wir noch irgendwo große Nägel finden. Einen Hammer könnte ich noch brauchen. Ich hau dem ihn auch persönlich in den Schädel. Aber ja, und da haben sich diverse Politiker auch noch empört geäußert. Sarrazin bekam aber auch Unterstützung. Bundesbankchef Axel Weber distanzierte sich deutlich von seinem Vorstandsmitglied und entzog ihm seine Hauptzuständigkeiten. Achso, das sind die alten Geschichten. Ja. So, Meldungen aus NRW. Da gab es erstmal am Freitag die Meldung, aus einer Ampel wird nichts. In Nordrhein-Westfalen wird es keine Ampelkoalition geben. SPD, FDP und Grüne haben ihre Sondierungsgespräche erfolglos beendet. Es gebe keine tragfähige Grundlage für Koalitionsverhandlungen, sagte FDP-Landeschef Andreas Pinkwart in Düsseldorf. Dieser Ansicht seien auch die Grünen. Damit bleibt weiter offen, wer im einwohnerstärksten Bundesland künftig die Regierung stellen wird. Also eine Ampel ist es nicht. So, dann bleibt ja eigentlich so rein rechnerisch nur noch eine einzige Möglichkeit übrig. Oder nein, theoretisch bleiben zwei Möglichkeiten übrig. Aber dass die Schwarzen und die Gelben mit den Linken zusammengehen, darf als extrem unwahrscheinlich gelten, falls es rechnerisch überhaupt hinkommen kann. Also bleibt eigentlich nur noch eine große Kotzerei übrig. Turns out, nö, auch die nicht. Weil in Nordrhein-Westfalen wird es keine Verhandlungen über eine große Koalition geben. Der SPD-Landesvorstand hat diese Möglichkeit am Abend nach mehrstündigen Beratungen verworfen. Die SPD werde auch keine Minderheitsregierungen anstreben, sagte SPD-Landesparteichefin Hannelore Kraft nach der Sitzung in Düsseldorf. Die SPD werde versuchen, im Parlament einen Politikwechsel herbeizuführen. Na, also, ja, sie hat 0 Uhr irgendwas kam die Meldung. Ampel ist nicht, 20 Uhr irgendwas kam die Meldung, aber der andere Quatsch auch nicht. Oder anders ausgedrückt, es gibt keine Regierung in NRW. Was jetzt dann zu einem spannenden Zwischenergebnis geführt hat, wenn ich das bei Fefe vorhin richtig gesehen habe, hat sich zwar der Landtag einmal zusammengesetzt, hat aber das Formalium vergessen, nämlich einen Präsidenten zu wählen. Dummerweise ist der Präsident der Einzige, der die nächste Sitzung einberufen hätte dürfen. Und die waren jetzt der Meinung, naja, das alte Präsidium könnte ja weiter präsidieren, aber das ist so nicht vorgesehen. Oder anders ausgedrückt, die haben sich mal zusammengetroffen, haben irgendwie gemeinsam ihre Sitze platt gesessen und haben dummerweise die eine Formalgeschichte vergessen, die sie bei der ersten Sitzung hätten machen müssen. Und damit kann es eigentlich rein rechtlich keine zweite Sitzung mehr geben. Oder anders ausgedrückt, sie haben sich gerade selbst gedost. Ups. Na, also in NRW gibt es keine Regierung. So, das wiederum heißt jetzt allerdings auch, dass Geschäftsführend Rüttgers im Amt bleibt. zusammen mit irgendwie den Resten von FDP, die da noch sind. Die haben zwar keine Mehrheit nirgendwo, aber offiziell sitzen die da ihre Ärsche platt. So, und jetzt meint die Kraft, sie könne ja irgendwie durch Anträge da irgendwie Zeug erreichen. Ja, ich meine, hessische Zustände fällt mir da spontan ein. In Hessen waren allerdings auch schon Neuwahlen angesetzt. Hier will sie wohl nicht. Dann hat der Herr Papst, auch bekannt als Ratzefresse, um Vergebung gebeten. Habe ich bei Spon gefunden. Lange wurde auf ein klares Wort von ihm gewartet. Jetzt ist es da. Papst Benedikt XVI hat die Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche um Vergebung gebeten. Er will alles nur Mögliche tun, um Kinder in Zukunft zu schützen. Wie wäre es damit? Er hackt sich und diversen Priestern Geschlechtsteile ab? Bei sich kann er ja mal anfangen. Dann kriegt er mal raus, ob das wehtut. Na, aber... Also, der hat dann jedenfalls da heiße Luft von sich gegeben, von wegen bla bla, Entschuldigung, bla bla. Was ein bisschen spät kommt und immer noch ein bisschen dünn ist. Na, anstatt zuzugeben, ja, wir haben Fehler gemacht. Bei einer Gebetswache hatte der Papst am Vorabend das durch die Missbrauchsskandale unter Beschuss geratene Eheverbot für katholische Priester den Zölibat verteidigt. Die heutige Gesellschaft empfindet den Zölibat als großen Skandal. Er sei hingegen das beste Gegenmittel gegen andere Skandale, die durch unsere menschlichen Unzulänglichkeiten verursacht werden. Ja, was wären das denn für andere Skandale? Priester, die Kinder haben? Das gab's jahrzehntelang, jahrhundertelang. Tja, aber ja. Papst halt, keine Ahnung von gar nichts. Dann ist in Fulda ein Priester festgenommen worden, wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Der 49-jährige Stadtpfarrer der katholischen Kirchengemeinde in Fritzlar soll sich mehr als 30 Mal an Ministranten vergangen haben, teilte die Staatsanwaltschaft Kassel mit. Der Priester war bereits im Mai von seinen Aufgaben in der Seelsorge entbunden worden. Er wurde gestern festgenommen und räumte die bislang bekannten Taten ein. Das Bistum Fulda hatte im Mai die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wieso das irgendwie nochmal einen Monat dauert, zwischen, es wird gemeldet, dass der sich da an Kindern vergangen hat und es kommt mal jemand ihn mitnehmen. Kann man dann nur hoffen, dass zwischen, es wurde gemeldet, dass er sich an Kindern vergangen hat und er wurde mitgenommen, er sich nicht noch an Kindern vergangen hat. Weil sonst möchte ich auch noch von der Staatsanwaltschaft Köpfe rollen sehen. Ach siehste, ich habe die Mixer-Meldung habe ich schon für nächste Woche hier stehen. Offensichtlich. Weil Mixer ist nämlich wieder ins Bischofspalais eingezogen. Wo der als Nicht-Bischof eigentlich, also als nicht mehr amtierender Bischof, eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Aber hey. So, und jetzt gibt es jedenfalls lange Musik. Nämlich vom Dom. Aufgenommen am 10. April. Ja, ich habe vor Monaten schon angefangen, Zeug zu sammeln. Gibt es die Band mit dem Namen Die Dudelzwerge. Und wie es da jemand über den halben Platz brüllt, ja, das ist das beste Stück. 8 Minuten 43 ist es lang. Es hat auch mehrere Aufnahmen gebraucht, bis ich das dann einmal komplett drauf hatte, weil die eine Unterbrechung zwischendrin habe ich dann nämlich immer als hier ist zu Ende angesehen gehabt. Aber ja, weil das hier die einzige Aufnahme ist, wo ich sie mal richtig komplett drin habe, habe ich gesagt, hey, dann lasse ich auch das Gebrüll vorne mit drin. Aber ja, kriegt ihr dann auf die Ohren und danach kriegt ihr das Sparpaket, wo sich die Herren Priol und Schramm in der Anstalt, in der diesmonatigen Anstalt unterhalten haben, dann auch nochmal in 2,51 auf die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Ich sag keine Sonne, ist mir aber auch recht so, weil wenn hier Sonne wäre, würde ich nichts sehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Was soll das denn? Kurzärmlich?
Ja, aktueller Bezug. Wir müssen alle sparen.
Boah, sieht doch ziemlich kläglich aus.
Na, sag ich doch, aktueller Bezug. Genauso kläglich wie das Sparpaket.
Ja, das kann man sagen. Ja, im Grunde muss man ja eins sagen. Der Tenor dieser Merkelschen Sparbeschlüsse war ja der gleiche Tenor wie bei der Kandidatenauswahl für das Bundespräsidentenamt. War genau dasselbe. Kein Plan, kein Inhalt, einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes gegangen.
Ja, schon, aber Tenor, der Wolf, Tenor. Hm. Wenn er es wird, wird er ja nur sagen, na, ich bin nicht so, gegen mich ist eine Teflonpfanne, ein Reibeisen. Das ist doch kein Tenor, das ist ein Knödelbariton, weiter ja, nichts.
Können wir jetzt mal bitte zur Sache kommen. Wer ist denn am schärfsten betroffen von diesen Sparbeschlüssen? Wer denn?
Moment. Die Regierung hat guten Willen gezeigt. Sie haben bei sich selbst mit dem Sparen angefangen. Sie haben ihre Klausur nicht auf Schloss Meseberg abgehalten, sondern im Kanzleramt. Spart Reisekosten, sowas kommt an beim Volk.
Es waren die Hartz-IV-Empfänger, es werden die Arbeitslosen sein, es werden die Familien sein. Und wie sieht's aus mit der Erbschaftssteuer, wie sieht's aus mit der Vermögenssteuer, wie sieht's aus mit der mit dem Hochlegen des Spitzensteuersatzes, wie sieht's aus, bitte, was ist damit?
Kann Mutti doch nicht machen, sonst wählt die FDP ihr Wülfchen nicht mit.
Ah. Dafür werden bei uns Sozialleistungen gekürzt, damit die FDP bei Laune gehalten werden kann. Damit die Kanzlerin bei der Abstimmung keine Niederlage erleidet, wird bei uns ein ganzes Gesellschaftssystem aufs Spiel gesetzt.
Langsam. Unsere Kanzlerin, die sich ja mittlerweile mehr und mehr als Staatsratsvorsitzende begreift, hat klargemacht, es geht nicht darum, die Sozialausgaben zu kürzen. Es geht darum,
dass man die Strukturen der sozialen Sicherheit effizienter macht.
Sag, ekelhaft sowas. Einfach ekelhaft. Was muss eigentlich noch alles hier in diesem Land passieren, damit endlich einmal ihr Lügengebäude unter ihr zusammenbricht? Frag ich mich.
Gar nicht, da bricht ja auch nichts. Und selbst wenn eine Merkel fällt, nicht die plumpst höchstens. Und zwar in den Schoß ihrer pseudo-royalistischen Berichterstatter. Da darf ich Ihnen vor Augen führen, wie die Bunte unserem orientierungslosen Irrlicht huldigt. Bitte. Ich zitiere Angela Merkel in Arabien. Es sieht aus, als lege der Protokollbeamte der Sultanin aus Germanistan das Morgenland zu Füßen.
Das ist O-Ton Bunte?
Das ist O-Ton Bunte. Und gegen diese Turbo-Verblödung wollen Sie draußen ankämpfen? Sie werden um Wiederaufnahme winseln, noch ehe Sie drei Runden um den Block gedreht haben.
Herr Rio. Herr Rio.